Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Zweites Buch Mose, Kapitel 19. Es geht um das ganze Kapitel, aber ich lese erst einmal die Verse 1 bis 6. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Eines der größten Wunder, von der die Bibel berichtet, ist dies: Gott, der uns nicht braucht, will in Ewigkeit unser Gott sein. Ihr könnt davon ausgehen, dass Gott zu jeder Sekunde die Gemeinschaft mit euch mehr begehrt, als ihr sie mit ihm. Die Bibel berichtet ausführlich darüber, wie Gott sich ein Volk erlöst und in eine innige Gemeinschaft mit sich stellt. Und der Predigttext aus 2. Mose 19 berichtet von einem bedeutenden Abschnitt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir können aus diesem Abschnitt manches lernen, was es heißt, Gottes Volk zu sein. Das Thema der Predigt lautet: Wie wunderbar ist es, dass der heilige Gott uns zu seinem Volk gemacht hat. Wer so ein bisschen sich im Alten Testament auskennt, der hat bestimmt schon gemerkt, der erste große Abschnitt im Alten Testament ist eine Erzählung. Es fängt an in 1. Mose 1 und der erste größere Erzählabschnitt, das sind die fünf Bücher Mose. Und so wie bei jeder Erzählung, ne, wenn man sie irgendwie verstehen will, macht man sich Gedanken darüber, wie ist denn die so eigentlich gegliedert? Was ist so der rote Faden? Und man kann die fünf Bücher Mose, obwohl es fünf Bücher sind, grob drei teilen. Der erste Teil fängt in 1. Mose 1 an und geht bis 2. Mose Kapitel 18. Der Höhepunkt in dieser Erzählung ist die Befreiung Israels aus Ägypten. Da komme ich gleich auf den dritten Teil, bevor ich auf den zweiten komme. Der dritte Teil ist das fünfte Buch Mose. Hier bereitet Mose mit einer langen Predigt das Volk Israel darauf vor, das Land Kanaan einzunehmen und wie sie sich dort verhalten müssen, wenn sie das Land bleibend besitzen wollen. Und der zweite Hauptteil, der ist also dazwischen, ne? 2. Mose 19 bis 4. Mose 36. Hier steht Gottes Offenbarung am Berg Sinai im Mittelpunkt. Das heißt, dieser Abschnitt beginnt hier in Kapitel 19. Vielleicht noch, wie dieses Kapitel an das vorhergehende an den vorhergehenden ersten Abschnitt anknüpft. Ne, im ersten Buch Mose ist von der Schöpfung der Welt durch Gott die Rede. Und dann beruft sich Gott einen Mann, Abraham, und er geht mit ihm und seinen Nachkommen einen Bund ein. Ein Bund besagt so viel wie, dass Gott zusagt: Ich will euer Gott sein. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will euch durch euer Leben führen und ich will auch euren Nachkommen Gnade erweisen, sodass sich eine lange Geschichte ergibt, in der sich Gott seines Volkes erbarmt. Bei Abraham macht Gott deutlich, wer mit Gott Gemeinschaft hat, das sind die, die seinen Zusagen glauben. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Nicht, dass Abraham selber eine Gerechtigkeit vorweisen könnte, durch die er Anspruch auf Gemeinschaft mit Gott habe. Nein, Gott sprach ihm, er rechnete ihm seine göttliche Gerechtigkeit zu, weil Abraham sich an die Zusagen klammerte. Und dann wird weiter erzählt, Abraham und seine Frau Sarah haben einen Sohn, Isaak. Es geht also eine Generation weiter. Isaak und Rebekka haben mehrere Söhne und einen erwählt Gott, den Jakob. Und nach Jakob ist dann später das Volk benannt. Jakob kriegt irgendwann seinen Spitznamen, würden wir sagen, Israel. Er hat mit Gott gekämpft und gesiegt. Und nach Israel werden dann alle seine leiblichen Nachkommen benannt, die sich dann in 12 Stämme ordnen, gemäß den 12 Söhnen Jakobs. Die vermehren sich, so wird dann am Anfang des zweiten Buches Mose berichtet, die vermehren sich in Ägypten in übernatürlicher Weise. Gott schenkt ihnen Fruchtbarkeit und das wird den Ägyptern dann irgendwann zu viel und dann beginnen sie, die Israeliten zu unterdrücken. Sie zwingen sie zur Sklavenarbeit und dann kommt der Höhepunkt in diesem ersten Erzählabschnitt. Da beruft Gott einen Mann, Mose mit Namen, und ihn hat er dazu erwählt, als Werkzeug, um Israel aus Ägypten zu befreien. Und das wird dann auf wunderbare Weise berichtet. Also Gott führt sein Volk erstmal durchs Passafest und dann durchs Schilfmeer hindurch zu sich an den Berg Sinai. Und es wird schon hier in der, so wie die Erzählung aufgebaut ist, im ersten Teil liegt die Betonung auf der Befreiung Israels. Aber stellt sich immer die Frage, befreit wozu? Also wenn die Israeliten jetzt von den Ägyptern befreit worden sind und vom Pharao, was ist jetzt das Leben, zu dem sie berufen sind? Es ist ein Leben unter der gnädigen Herrschaft Gottes. Und deswegen ruft Gott sie nicht irgendwo hin, sondern zu sich in die Wüste an den Berg Sinai. Die Erzählung hat uns vorher schon darauf vorbereitet, dass Gott, warum auch immer, zu jener Zeit bei diesem Berg in besonderer Weise gegenwärtig ist. Das hat seinerzeit Mose erlebt, als er, ohne dass er es wusste, dort eine Gegend betreten hat als Schafhirte, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Und Gott warnt Mose dann auch, bevor du diesen Boden betrittst, musst du dir die Schuhe ausziehen, sonst stirbst du. Mose wusste also schon darüber Bescheid, dass es diesen Ort in der Wüste gibt, wo Gott geplant hatte, sich auf besondere Weise zu offenbaren. Und deswegen führte Mose im Auftrag Gottes die Israeliten nicht irgendwohin, auch nicht direkt ins Land Kanaan, sondern erst an den Berg Sinai. Dort sollten sie über ein Jahr die Offenbarung Gottes erhalten. Der erste Punkt dazu lautet: Gott, der uns nicht braucht, will ein Volk haben, mit dem er sich auf das Innigste vereint. Und das ist gar nicht so einfach. Der Bund vom Sinai macht erstmal deutlich, dass zwischen Gott und seinem Volk eine enorme Kluft besteht. Wenn Gott diesem Volk nahe kommt, dann geht von diesem Gott auch eine Gefahr aus. Und damit Israel durch Gottes Heiligkeit nicht verzehrt wird, muss es genau auf die Offenbarung Gottes achten, wo Gott ihnen erklärt, wie das sein kann, dass er unter ihnen Wohnung nehmen wird, ohne dass sie sterben müssen. Also ihr könnt daraus schon mal etwas ableiten. Das gilt für uns im Neuen Bund genauso. Wir könnten heute auch auf so einen irrigen Gedanken kommen, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Das stimmt nicht. Also Gott ist genauso heilig wie damals. Ne? Gott nimmt uns an zu den Bedingungen, die er selber geschaffen hat. Ich komme darauf noch ausführlich zu sprechen. Das hat natürlich mit Jesus zu tun. Vielleicht gehen wir auf das eine oder andere etwas genauer ein. Die Verse 1 bis 6 habe ich schon gelesen. Vers 1 setzt mit einer Zeitangabe ein. Etwa 3 Monate nach ihrem Auszug aus Ägypten kommen die Israeliten in die Wildnis von Sinai. Gott führt sie dort bis gegenüber eines Berges. Es ist der Berg Gottes. Und dort will er sich in besonderer Weise mit seiner Herrlichkeit offenbaren. Die Israeliten gehen nicht auf den Berg hinauf, weil sie sich offensichtlich bewusst sind, dass sie es nicht dürfen. Und dann spricht Gott durch Mose zum ganzen Volk Israel. Und wie sich dann im weiteren Verlauf der Erzählung herausstellt, soll dieses Ereignis am Berg Sinai der Auftakt zu einem Bund sein, den Gott mit den Israeliten schließen will. In Vers 4 führt Gott den Israeliten die unwiderstehliche Macht noch einmal vor Augen, mit der er sie aus Ägypten befreit hat. Ich habe euch auf den Flügeln von Adlern zu mir gebracht. Ein wunderschönes Bild. Gemeint ist, dass Gott die Israeliten unwiderstehlich aus Ägypten befreit hat. Ägypten war damals die Weltmacht schlechthin. Und zum Schluss haben die Ägypter sogar darum gebettelt, dass die Israeliten das Land verlassen, um dann doch hinter ihnen herzustürmen und dann am Schluss im Roten Meer oder im Schilfmeer zu ertrinken. Also dieser Berg Sinai, an den Gott dann die Israeliten bringt, ist offensichtlich ein Ort, in dem Gott zu jener Zeit auf besondere Weise gegenwärtig war. Hier will er seinen Bund schließen, hier will er sich offenbaren. In den Versen 5 und 6 umreißt Gott den Inhalt dieses Bundes schon einmal. Er gebraucht hierzu einen Wenn-Dann-Satz. Vielleicht hier kurz angemerkt, im Hebräischen weiß man nicht, wann der Dann-Satz anfängt. Also es gibt nicht dieses Wort, also im Deutschen haben wir Wenn, Dann. Im Hebräischen gibt es das Wenn, aber das Dann fehlt meistens. Es ist der Zusammenhang, der dann deutlich macht, hier fängt er an. Also angenommen, es sind 4 Sätze, dann weiß man, mindestens der letzte Satz muss der Dann-Satz sein. Vielleicht aber auch die letzten 2 Sätze. Das muss dann der Zusammenhang klären. Hier ist es so, Vers 5 ist der Wenn-Satz, Vers 6 ist der Denn-Satz. Vers 5 also, gesetzt den Fall, dass ihr mir gehorchen und meinen Bund halten werdet, und so mein besonderes Eigentum aus allen Völkern werdet. Mir gehört ja die ganze Erde. Und dann kommt der Dann-Satz, Vers 6. Ich lese den auch nochmal. Dann werdet ihr für mich ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dies sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also der Bund beinhaltet für Israel eine Verpflichtung gegenüber Gott, die in Vers 5 genannt wird, Israel soll Gott gehorchen und so seinen Bund halten. Fest steht, dass Gott derjenige ist, der den Inhalt des Bundes bestimmt. Das ist also nicht so, dass Gott jetzt so ein Parlament einberuft von Israeliten und dass dann darüber debattiert werden würde, wie jetzt dieser Bund gestaltet werden soll. Sondern Gott legt die Bestimmungen fest. Und die Israeliten haben die Freiheit, dem zuzustimmen oder nicht. Gott unterbreitet den Israeliten ein Angebot. Er zwingt sie nicht. Er sagt ihnen, wenn ihr mich als euren Gott haben wollt, gelten diese Bedingungen. Dann müsst ihr meinen Bund halten. Und die Israeliten wissen an dieser Stelle schon, die ausführlichen Bestimmungen, die werden dann im weiteren Verlauf folgen. Das sind dann, wenn man so will, also als Grundgesetz später dann die 10 Gebote, 2. Mose 20, und dann auch noch 2. Mose 21 bis 23. Noch weitere Ausführungen zu den 10 Geboten, wo es um das Verhalten zu Gott und dem Nächsten gehen wird. Ja, Israel muss diesen Bestimmungen gehorchen, wenn der Bund gelten soll. Jetzt könnte man fragen, ist das jetzt etwas vollkommen Neues in der Heilsgeschichte? Also war der Bund Gottes, den er mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen hat, war der frei von Bedingungen? Antwort, nein. Der war auch nicht frei von Bedingungen. Abraham, wenn man so sagen will, musste den Zusagen glauben. Dann bekam er Anteil daran. Abraham musste seine männlichen Nachkommen und Familienangehörigen beschneiden lassen. Sonst galt der Bund auch nicht. Abraham musste seine Nachkommen darin belehren, welche Bestimmungen dieser Bund hat. Etwas ist aber neu hier im Bund vom Berg Sinai. Hier wird Gott sich in einer Weise offenbaren, wie das vorher nicht der Fall war. Ja, man kann sagen, es gibt sowas wie ein natürliches ethisches Empfinden von Menschen. Ne? Dass sie also, ohne dass sie es schwarz auf weiß kriegen, wissen, in manchen Bereichen, was richtig und was falsch ist. Also, dass Mord Sünde ist, darüber belehrt Gott die Israeliten nicht erst in diesem Bund. Es werden aber bestimmte neue Dinge eingeführt, insbesondere sowas wie das Sabbatgebot. Wenn ich jetzt über die 10 Gebote predigen würde, ne, da würde ich euch versuchen deutlich zu machen, welche überragende Bedeutung der Sabbat hat. Der Sabbat ist quasi das Zeichen dafür, dass Gott sich seinem Volk offenbart und dass sein Volk auf diese Offenbarung hören muss, wenn es Gottes gnädige Herrschaft erfahren will. Der Sabbat ist das Symbol für alle Bestimmungen des Sinaitischen Bundes. Vers 5, da macht Gott die bemerkenswerte Aussage, dass ihm gehört die ganze Welt schon damals. Daran hält er fest, er ist der Schöpfer dieser Welt, aber jetzt hat er sich ein bestimmtes Volk ausgesucht. Die leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Klammer auf, schon zu jener Zeit steht es allen anderen Menschen frei, sich diesem Volk anzuschließen. Auch das wurde schon vorher berichtet. Offensichtlich haben viele Ägypter sich dazu entschlossen, mit den Israeliten ihr Land Ägypten zu verlassen. Aber im Zentrum dieses Bundes stehen die leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Und dieser Bund beinhaltet für Israel besondere Verpflichtungen, die in Vers 6 schon einmal erwähnt werden. Vers 6 nochmal. Dann werdet ihr für mich, also nochmal Vers 5, wenn ihr mir wirklich gehorchen und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr für mich, Vers 6, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ja, bemerkenswert hier die Zusammenfassung zweier Elemente, Königtum und Priesterschaft. Was soll dieser Ausdruck wohl zum Ausdruck bringen? Ein Königreich von Priestern. Ein Königreich besagt so viel wie die Israeliten, wenn sie sich dem Bund Gottes mit Gott unterordnen, bekommen Teil an der Herrschaft Gottes über dieser Welt. Gott ist der oberste Herrscher. Wenn sie sich seiner Herrschaft unterordnen, wird Gott sie in gewisser Weise zu Königen in dieser Welt einsetzen. Das wird aber dann ergänzt. Sie sind ein Königtum von Priestern. Und wo von Priesterschaft die Rede ist, da ist die Rede davon, der Mitwelt zu dienen, Gottes Gegenwart zu vermitteln, zu repräsentieren. Also, wenn man das zusammenbringt, welche Berufung hat Israel? Israel ordnet sich Gott unter, bekommt Teil an dem Auftrag, über diese Welt zu herrschen. Und auf diese Weise werden sie zum Segen für die Völker. Wenn sie aber aus dieser Beziehung zu Gott ausbrechen, wenn sie anfangen, Götzen zu treiben, wird es dazu führen, dass sie nicht nur sich selbst schaden, sondern sie schaden damit auch letztlich den Völkern, für die sie eigentlich ein Segen sein sollten. Das ist hier wahrscheinlich diese enge Verbindung. Königtum von Priestern sollte mir sein. Bemerkenswert ist, dass diese Ausdrücke auch im Neuen Bund auf die Gemeinde angewendet wird. Dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Die Berufung zum Königtum von Priestern erfüllt sich im Neuen Bund in Jesus Christus erst einmal. Jesus, er ist der eine Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob, der diesen Bund, den Gott am Berg Sinai eingesetzt hat, in vollkommener Weise in seiner Person erfüllt hat. Jesus, er ist der vollkommene König, der Sohn Gottes, der sich dem Vater in allen Dingen unterordnet, selbst wenn der Vater, der ihm den Auftrag gibt, sein Leben als Sühneopfer für Sünder hinzugeben. Und diesen Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, den hat Gott dann zum obersten Priester eingesetzt, der jetzt mit ihm an seiner rechten Seite regiert und sein ganzes Volk von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Hierzu vielleicht eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Von dort herrscht Jesus als höchster König und Herr über die ganze Welt und über seine Gemeinde. Schreibt euch die Stellen oder merkt sie euch oder macht euch einen Knoten ins Ohr. Apostelgeschichte 2 aus der Pfingstpredigt von Petrus, die Verse 32 und 33. Diesen Jesus, Klammer auf, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Und Pfingsten eben das Siegel darauf, dass Gott durch seinen auferstandenen, eingesetzten König Jesus den Heiligen Geist auf sein Volk ausgießt. Durch die Verbindung mit Jesus Christus sind wir, die wir an ihn glauben, Gottes Volk, seien wir jüdischen oder nicht-jüdischen und Ursprungs. Durch Jesus, den dienen wir Gott als Priester, mit ihm herrschen wir auch. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm gehört und den Auftrag hat, seine Taten zu verkünden. Ja, wir rühmen im neuen Bund Jesus, unseren Herrn. Wir preisen ihn dafür, dass er uns unter Gottes gnädige Herrschaft gebracht hat. Offenbarung 1, Vers 5 folgende. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Hier haben wir auch einen besonderen Hinweis darauf, wie wir unter Gottes gnädige Herrschaft leben im neuen Bund, indem wir Jesus Christus als wahren Gott anbeten und verehren. Es gilt dieses Grundgebot im sinaitischen Bund, das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieses Gebot wird im neuen Bund dadurch erfüllt, dass wir Jesus Christus als den Sohn Gottes und unseren Herrn rühmen und preisen. Es ist wunderbar, dass Gott uns durch Jesus Christus zu seinem Volk gemacht hat. Gott, der uns nicht braucht, will uns für immer als sein Volk bei sich haben. Ja, erfreue du dich an dieser wunderbaren Gnade Gottes. Gott ist reich an allem. Er braucht nichts von dir. Du kannst Gott nichts geben. Aber es macht Gott eine große Freude, wenn du ihm dein Leben anvertraust, wenn du ihn um Vergebung aller Sünden bittest und ihm im Gebet auch sagst: Herr, ich begehre die Gemeinschaft mit dir. Ich will für immer mit dir zusammen sein. Vertraue dich Jesus als deinem Herrn und Retter an. So gehörst du zum Volk Gottes und bist auf das Innigste mit Gott selber vereint. Aber jetzt gilt hierbei noch etwas Wichtiges beachtet zu werden. Und darum geht es im zweiten Punkt. Gott ist heilig. Darum müssen wir genau darauf Acht geben, auf welcher Grundlage wir denn in Gemeinschaft mit ihm treten können. Ich lese aus 2. Mose 19, die Verse 7 bis 25. Die sind dann die Grundlage für den zweiten Punkt. Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden, es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich einer seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai oben auf dem Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Der Bund, den Gott mit Israel schließen möchte, ist ein beiderseitiges Abkommen. Gott unterbreitet durch Mose dem Volk die grundlegende Bestimmung. Gott will die Israeliten als sein heiliges Volk annehmen, wenn sie den Bestimmungen des Bundes willig folgen. Welche Gebote dies im Einzelnen sind, offenbart Gott später. Jetzt geht es erst einmal grundlegend darum, ob Israel seine Bestimmung, Gottes Volk zu werden, annimmt oder nicht. Und zum Verständnis des Textes, den ich eben verlesen habe, ist es vielleicht hilfreich, wenn ihr euch vor Augen führt, das ist jetzt eine Vorbereitung zum Bundesschluss. Da wird jetzt ein Schritt nach dem anderen erwähnt, in Vers 8, der nächste Schritt: Die Israeliten stimmen dem Bundesangebot im Grundsatz zu. Also vorher, der Gott schickt Mose zum Volk mit dem Angebot. Und dann fragt Mose das Volk: Wollt ihr diesem Bund zustimmen? Und sie sagen: Ja, das wollen wir. Und dann geht es weiter in der Zeremonie. Der Bund ist noch nicht in Kraft, sondern jetzt ist die Voraussetzung da, dass die Zeremonie weitergeht. Die Israeliten sollen sich bereits 2 Tage vor Bundesschließung heiligen, indem sie sich waschen. In Vers 12 warnt Gott die Israeliten davor, auf den Berg zu gehen. Sie dürfen, so wie sie sind, nicht in seine Gegenwart treten. Vers 11 wird der Grund für diese Vorkehrungen genannt. An diesem Tag wird der Herr auf den Berg Sinai herabkommen. Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Der Berg Sinai, als die Israeliten dahin kommen, sieht aus wie ein ganz normaler Berg. Da passiert noch nichts Übernatürliches. Mose kennt den Bereich bereits. Die Israeliten werden jetzt im Vorfeld, bevor Gott in besonderer Heiligkeit auf diesen Berg herabkommt, darauf eingeschworen: Ihr dürft auf keinen Fall den Bereich dieses Berges betreten. Unter keinen Umständen. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr euer Vieh nicht am Hang des Berges einfach laufen lasst. Wenn Gott auf den Berg Sinai herabkommt, dann wird, wenn man so will, seine Gegenwart dort noch intensiver und noch gefährlicher. Wie wichtig die Befolgung der Anordnungen ist, macht Gott in Vers 13 dann deutlich: Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Und das ist ein neues Element in der Beziehung zwischen Gott und den Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Dass Gott seinem eigenen Volk in dieser Weise droht, das gab es vorher noch nicht. Also es gab schon Hinweise auf die Gefährlichkeit Gottes im Zusammenhang mit dem Passa. Ne? Da hatte Gott den Israeliten schon gesagt: Also ihr müsst euch in dieses Haus begeben, das durch das Passa-Opfer gezeichnet ist. Dann wird der Todesengel an euch vorübergehen. Klammer auf, solltet ihr euch darüber nicht kümmern, dann wird euch der Todesengel genauso töten wie die Ägypter. Aber hier wird es wirklich nochmal drastisch zugespitzt. Im Hebräischen gibt es dann so eine Formulierung, die das deutlich macht. Wenn jemand den Berg berührt, er muss unter allen Umständen getötet werden. gibt auf keinen Fall die Möglichkeit einer Begnadigung. Also Gott macht den Israeliten hier deutlich, dass er als ihr Retter, Stichwort Befreiung aus Ägypten, auch eine, wenn man so will, gefährliche Seite hat. Gott ist nicht unberechenbar, aber er ist heilig. Und die Israeliten sind nicht heilig. Sie müssen anerkennen und darauf, sie müssen das anerkennen, dass es diese Kluft gibt und müssen darauf warten, wie Gott eine Ordnung schafft, durch die er selber diese Kluft überwinden wird. Also ihr könnt das vergleichen, auch mit heute, ne? wenn es gibt, ich würde mal gerade, besonders in deutschen Landen, Menschen, die irgendwie glauben, dass es einen Herrgott gibt. Und die sagen sich, wie das am Ende dann mit mir und meinem Herrgott ausgeht, das werde ich schon erfahren, wenn ich von dieser Welt abscheide. Ich guck mal, also ob es diesen Gott überhaupt so gibt, und wenn ja, dann, ja, dann bin ich bereit, ihm zu begegnen. Ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Das Evangelium beinhaltet unter anderem eine Entmutigung an jeden Menschen. Lass es auf keinen Fall darauf ankommen, deinem Gott auf diese Art und Weise entgegentreten zu wollen. Im Evangelium wird unter anderem jedem Menschen gesagt, wenn du stirbst und hast Christus nicht, hast du nichts anderes zu erfahren als ein ewiges Gericht Gottes. Das steht fest. Da wird Gott nicht mit sich verhandeln lassen. Gott ist gnädig. Solange du auf dieser Welt lebst, ruft er dich immer und immer wieder, damit du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Wenn du von dieser Welt scheidest, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Also das sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund, dass der Zusammenhang von diesem alten Bund vom Berg Sinai und dem neuen Bund oft so dargestellt wird, dass man sagt, ja, im alten Bund betont Gott seine Heiligkeit und im neuen Bund betont er seine Liebe. Das ist völlig schief, diese Sichtweise. Gott betont hier im Bund vom Sinai seine Heiligkeit, auch weil er ein Gott der Liebe ist. Gott weiß ja um sein heiliges Wesen. Und Gott verkündet den Israeliten auch, also ich bin unter keinen Umständen bereit, mein Wesen der Heiligkeit aufzugeben. Das ist ein Wesen, das ich seit Ewigkeit an mir trage, mit dem ich zutiefst zufrieden bin. Und wenn ihr mit mir Gemeinschaft haben wollt, dann muss ich euch irgendwie in eine Gemeinschaft mit mir bringen, dass ich euch begnadige. Aber wie ich meine Heiligkeit und Liebe, wie ich meine Gerechtigkeit und Gnade zusammenbringe, sagt Gott seinem Volk, das müsst ihr alleine mir überlassen. Und im Bund vom Sinai, ne, da wird das sehr deutlich, je näher Gott seinem Volk kommt, umso mehr Vorkehrungen müssen getroffen werden, damit seine Heiligkeit vor ihnen verhüllt wird. Vers 16 berichtet dann, wie Gott auf den Berg Sinai herabkommt. Da ist von einer Wolke, von lautem Schall und von Feuer die Rede. Das sind Phänomene, die ähneln Erscheinungen, die uns aus dieser Welt bekannt sind, aber sie sind übernatürlichen Ursprungs. Was dort geschieht, ist kein Vulkanausbruch, sondern das kommt von oben auf den Berg herab. Von oben kommt Feuer und Schall und eine Wolke auf den Berg herab. Gott offenbart sich in einer Weise, die für die Israeliten wahrnehmbar ist, und in den Dingen, die sie von ihm in den Erscheinungen wahrnehmen können, zeigt Gott seine Größe und Heiligkeit. Die Reaktion in Vers 18. Das ist jetzt hier die Schlachterübersetzung. Vers 18. Also der ganze Berg erbebte heftig. Und dann ist es interessant, wo wird nochmal die Reaktion des Volkes geschildert? Vers 16 schon, ne? Das ganze Volk erschrak, heißt es hier in der Schlachtübersetzung. Aber auch hier steht, das ganze Volk erbebte. Also man kann sagen, die bekamen weiche Knie. Also es ist ihnen etwas jetzt begegnet, das kannten sie vorher nicht. Sie waren sich nicht darüber im Klaren, dass ihr Gott, der sie aus Ägypten befreit hat, so heilig und schreckenerregend sein kann. Das Volk Gottes zittert in der Gegenwart Gottes. So wie der Berg Sinai bebt, bebt das Volk. Die Größe und Heiligkeit Gottes ist für seine Geschöpfe kaum zu ertragen, da sie von Sünde geprägt sind. Gott also dosiert noch seine Offenbarung, damit das Volk nicht stirbt. Er kommt ihnen bedrohlich nahe, aber er verhüllt aus Gnade seine Heiligkeit. Das Stichwort ist hier, ne, die Wolke verhüllt seine Gegenwart, dann der Rauch verhüllt seine Gegenwart. Also Israel kriegt eine Ahnung. Und da ist Gott in besonderer Weise gegenwärtig. Aber er verhüllt sich, damit wir am Leben bleiben. Vers 20 ruft Gott Mose zu sich. Und das ist wohl das erste Mal, dass Mose auf den Gipfel des Sinai-Berges gerufen wird. Vorher wahrscheinlich war er am Hang des Berges. Jetzt, wo die Offenbarung Gottes ihren Höhepunkt erreicht, muss Mose bis auf den Gipfel, noch näher in Gottes heilige Gegenwart. Bemerkenswert ist dann die Aufforderung Gottes in Vers 21. Geh hinunter und warne das Volk. Die Israeliten müssen sich klar vor Augen führen, dass Gott im Begriff steht, seine Heiligkeit in einem Ausmaß zu offenbaren, wie sie das noch nie erlebt haben. Dass Gott Mose zu sich auf den Berg gerufen hat, könnte den einen oder anderen Israeliten auf den Gedanken bringen, die Grenze zum Berg eigenmächtig zu überschreiten. Bemerkenswert jetzt Vers 23, da meint Mose, es sei nicht nötig, dass er den Berg heruntergehe, um das Volk nochmals zu warnen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen vielleicht. Also Mose geht den Berg rauf und denkt, ja, jetzt geht's wohl los, ne? Und Gott sagt, das Erste, was Gott ihm sagt, nee, du gehst runter zum Volk. Du warnst das Volk nochmal. Ne? Mose fasst dann die Anweisungen Gottes hier mit eigenen Worten zusammen. Vers 23, Mose sagt Gott, also du hast doch schon eine klare Anordnung gegeben. Wir haben da eine Grenzlinie gezogen und die Israeliten wissen eigentlich Bescheid, was Sache ist. Mose spricht hier von einer Grenzlinie, die um den Berg gezogen worden ist. Wahrscheinlich kommt in seinen Worten zum Ausdruck, dass er noch nicht ganz die Notwendigkeit verstanden hat, warum das Volk sich heiligen muss. Es ist nicht der Berg, den Mose zu heiligen hatte, sondern das Volk. Der Berg ist durch Gottes Gegenwart bereits zu einem heiligen Volk geworden. Das Volk wird geheiligt, wenn es sich an Gottes Wort hält. Wie dem auch sei, Gott besteht in Vers 24 darauf, dass Mose dem Volk nochmals einschärft, ja nicht die Grenze zum Berg eigenmächtig zu überschreiten. Das Volk hat offensichtlich einiges Potenzial zum Ungehorsam und den möchte Gott unbedingt unterbinden, weil er zum Tod vieler Israeliten, sogar der Priester, führen würde. Ja, dieser Wortwechsel, der in den Versen 20 bis 25 zwischen Gott und Mose beschrieben wird, hebt hervor, dass wir Menschen dazu geneigt sind, die Heiligkeit Gottes ganz leicht zu unterschätzen. Mir fällt keine Stelle in der gesamten Bibel ein, wo Menschen über Gottes Heiligkeit erschrecken und wo Gott dann sagt, ich wollte dich gar nicht erschrecken. Ich bin gar nicht so furchterregend. Nein, es ist Es ist in Gottes Augen genau richtig, wenn wir diese Haltung ihm gegenüber haben. Die soll uns nicht dazu bewegen, dass wir vor ihm weglaufen, sondern dass wir lernen, auf seine Offenbarung achten und darauf hören, wie er seine Heiligkeit und Liebe zusammenbringt. Gottes Heiligkeit, was ist das für eine Eigenschaft? Man könnte sagen, Gottes Heiligkeit ist wie seine Liebe nicht mal eine Eigenschaft, sondern es ist ganz tief in seinem Wesen verankert. Vielleicht ein Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen Gottes Heiligkeit und Gottes Zorn? Gottes Zorn entsteht dann, wo Sünde ist. Gott ist aber heilig, ohne dass es Sünde und Böses gibt. Der Zorn, wenn man so will, ist eine abgeleitete Eigenschaft, die aus seiner Heiligkeit entsteht. Gottes Heiligkeit besagt so viel wie, dass er in sich selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit die allergrößte Freude an sich selbst und allem Guten hat. Er ist dort völlig, also innerlich, völlig unbeirrt, dass er sich in diesem Wesen der Heiligkeit bejaht und seine Freude an sich hat als dem einen wahren dreieinigen Gott. Zugleich ist Gott von Liebe zu seinem Volk erfüllt. Und Gott schwört die Israeliten am Anfang dieses Bundes darauf ein, wirklich genau auf die Worte zu achten, die er ihnen durch Mose offenbaren wird. Zu der Ordnung des alten Bundes gehörte dann das von Gott eingesetzte Priestertum mit den Opfern, die dargebracht wurden. Israel bewahrte diesen Bund, indem es Gottes Gebote und Bestimmungen einhielt. Gott schaffte mit diesem Bund eine klare Grundlage für das Zusammenleben zwischen ihm und Israel. Sinnbild, wichtigstes Sinnbild dieser Bundesgemeinschaft war dann während der Wüstenwanderung die Stiftshütte, das heilige Zelt. Hiermit hatte Gott den Israeliten zweierlei signalisiert, seine Liebe und Zuwendung. Ich will bei euch sein. Ich nehme Wohnung mitten unter euch. Aber dieses heilige Zelt müsst ihr in besonderer Ehre halten. Ihr dürft nicht einfach in mein Zelt hineinkommen. Eigentlich darf keiner in mein Zelt hineinkommen. Der oberste Priester darf einmal im Jahr mal kurz in mein Gemach hineinschauen, bevor er aber nicht die Sicht mit Räucheropfer verhüllt hat. Ja, wir betonen mit Recht, dass der neue Bund dem alten Bund überlegen ist. Hier im neuen Bund hat Gott seinen eigenen Sohn als Priester eingesetzt. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt, seitdem Jesus auferstanden ist, ist Gott durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns, auch heute Morgen hier, wo wir auf sein Wort hören. Das ist ein Wunder seiner Gnade. Also es gibt diesen Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Bund, aber es gibt auch wichtige Verbindungslinien zwischen beiden. Wir betonen im neuen Bund nicht weniger die Heiligkeit Gottes und die Notwendigkeit von Sühne. Bedenkt, also unser Herr hat ein regelmäßiges Ritual eingeführt. Also im alten Bund gab es viele Opferrituale. Die haben wir nicht mehr. Wir haben ein Ritual, das wir als Gemeinde regelmäßig feiern sollen, das ist das Abendmahl. Und hier stellt Christus selbst die Bedeutung seines Sühnetodes in den Mittelpunkt. Der Apostel Paulus betont im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25 und 26, dass wir rückblickend Folgendes bekennen können. Im alten Bund hatte Gott Nachsicht mit den Sünden seines Volkes gehabt, sodass man den Eindruck haben konnte, er trete gar nicht mit vollem Nachdruck für seine Heiligkeit ein. Beispiel David. Wie konnte Gott dem David seinen Ehebruch und seinen Auftragsmord vergeben? Der Bund vom Sinai hatte für solche Fälle keine Opfer zur Verfügung. Paulus macht deutlich, Gott hat dem David vergeben im Vorausblick auf das Opfer, das er selber in seinem Sohn darbringen würde. In dem Tod von Jesus Christus hat Gott seine Heiligkeit also in überragender Weise Ausdruck verliehen. Daher tritt im neuen Bund, wenn man ihn dann mit dem alten vergleicht, auch die Furcht Gottes nicht in den Hintergrund. Im Gegenteil, wir werden hier noch dringlicher dazu aufgefordert, Gott zu fürchten und unbedingt auf das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Eine Paradestelle, die dies deutlich macht, ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, von Vers 25. Ich lese mal bis Vers 29. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die Gottes Stimme am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, der sich seinen Anordnungen widersetzte. Und damals war es ein Ort auf dieser Erde, von dem aus Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher gehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird es nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Feuer, ein Sinnbild für seine Heiligkeit, in der nichts Sündhaftes bestehen kann. Gott ist heilig, darum müssen wir genau darauf Acht geben, auf welcher Grundlage wir in Gemeinschaft mit ihm treten können. Nimm dir so ein Abendmahl wirklich zu Herzen. Aus Liebe malt Jesus dir vor Augen, auf welcher Grundlage du mit Gott in Gemeinschaft stehst. Nicht, weil du an und für sich so ein toller Kerl bist oder weil deine Sünden doch nicht so strafenswert seien. Nein, weil Jesus am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die du und ich eigentlich verdient haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie wunderbar ist es, dass der heilige Gott uns zu seinem Volk gemacht hat. Amen.